Es ist Sonntag, der 19. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er war 6 Jahre ARD-Fernsehkorrespondent in der Türkei. Er war davor in sehr vielen anderen Ländern, beispielsweise als Korrespondent 5 Jahre in Israel. Er war zuletzt auch in der Ukraine. Und er war in Istanbul, als vor 9 Tagen die Erde bebte. Herzlich willkommen, Oliver Meyer-Rüth.
Hallo, Wolfgang Heim.
Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns in allererster Linie an einem Mittwochnachmittag, deshalb die 9 Tage nach dem Beben. Was waren für dich heute die wichtigsten Meldungen aus der Türkei?
Also, wir gucken natürlich auf die Zahlen immer noch und da werden wir auch die nächsten Tage drauf gucken, wie viele Menschen da leider gestorben sind. Und die gehen ja kontinuierlich nach oben. Inzwischen ist man weit über 30.000. Mhm. 35.000. Da guckt man natürlich hin. Aber es gibt jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit diesem Erdbeben inzwischen auch eine andere Debatte. Das war eigentlich klar, dass die nach so einer schrecklichen Katastrophe, man spricht ja hier von apokalyptischen Zuständen, dass dann so eine Debatte kommt. Und zwar die Debatte, ob überhaupt noch in diesem Jahr oder in diesem Frühjahr die Wahlen in der Türkei stattfinden können.
Die eigentlich für den 14. Mai vorgesehen waren.
Eigentlich waren die für Juni vorgesehen. Und der türkische Staatspräsident wollte die dann etwas vorziehen. Das hat auch ein bisschen was mit der Verfassung zu tun. Er will ja unbedingt nochmal Präsident werden. Und wenn die dann tatsächlich im Juni, am 24. Juni stattgefunden hätten, dann wäre das so ein bisschen knifflig gewesen mit der Verfassung. Und jetzt, dann hieß es irgendwann 14. Mai. Das wurde aber auch noch nicht so richtig festgezurrt. Und jetzt gibt es so aus Erdogans Partei, aus der AKP, Signale, dass man vielleicht die Wahl überhaupt verschieben könnte, sogar um ein ganzes Jahr. Mhm. Da gibt es natürlich dann auch sofort Diskussionen. Der Oppositionsführer Kılıçdaroğlu heißt er, der ist von der größten Oppositionspartei, der Chef CHP. Der sagt, das geht so nicht. Ja. In der Verfassung steht drinnen, man kann die Wahlen nur im Kriegsfall verschieben. Und man hört so aus dem Palast, aus dem Umfeld des Präsidenten und liest auch, dass da jetzt schon alle möglichen Anwälte drüber hängen, über der Verfassung und versuchen irgendwie eine Lösung zu finden, damit eben jetzt keine Wahlen stattfinden, weil wir haben jetzt noch keine Umfragen gesehen, seitdem diese schreckliche Katastrophe passiert ist, aber man weiß, gerade in diesen Gegenden, wo eigentlich Erdogan viel Zustimmung in der Vergangenheit hatte, Kahramanmaraş oder Adıyaman, da sind die Menschen stinksauer. Ja. Stinksauer und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, der bekommt meine Stimme nicht mehr.
Du hast gerade eine Zahl genannt, 30.000 Opfer. Was die Opferzahlen angeht, da gibt es ja jetzt schon einen Kampf der Zahlen. Also die Zahl 30.000 wird transportiert von der türkischen Regierung. Die Opposition sagt, es sind möglicherweise 10-mal so viel. Ein Abgeordneter nennt, glaube ich, die Zahl 280.000.
Ja, mit den Zahlen ist es immer so eine Sache in der Türkei. Das haben wir auch schon während der Pandemie erlebt. Da gab es auch immer wieder Kritik an den veröffentlichten Zahlen. Da wurde auch immer wieder gesagt, das kann alles so nicht stimmen. Und dann haben wir auch immer wieder das Problem bei den Inflationszahlen. Die amtlichen Zahlen sind da auch immer viel niedriger als die von unabhängigen Ökonomen. Und ich meine, wir sehen ja die Bilder von dort, wir hören ja die Nachrichten von dort. Dort gibt es im Moment keinen Staat, keinen funktionierenden Staat. Also wenn in Deutschland jemand stirbt, dann wird es ja eigentlich sofort erfasst. Und auch wenn viele Leute sterben, dann weiß man relativ schnell, wer da gestorben ist, wie viele gestorben sind. Aber dann gibt es eben die entsprechenden Institutionen, die sowas festhalten. Und wo alles kaputt ist und wo der Staat im Moment nicht existiert, da kann man natürlich solche Zahlen überhaupt nicht feststellen, erfassen. Und dann ist es ja einfach so, da liegen ja überall einfach auch noch diese Trümmer rum. Und die muss man erstmal wegräumen, damit man weiß, wie viele Menschen das sind. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Opposition auf die hohe Zahl kommt. Die sagen halt einfach, so viele sind vermisst. Ja, und die andere Zahl ist dann vielleicht die, die gefunden wurden. Natürlich muss man sich irgendwo schon auch an der vermissten Zahl orientieren, weil wo sollen denn die alle sein?
Was die Situation in Syrien angeht, da ist die Nachrichtenlage vermutlich noch schwieriger einzuschätzen. Gibt es da aus deiner Sicht einigermaßen verlässliche Zahlen?
Da gibt es auch keine verlässlichen Zahlen. Dort gibt es ja noch weniger einen Staat, insbesondere in dieser Region Idlib. Die wird ja gar nicht vom Regime kontrolliert, sondern von einer Miliz, von dieser Hayat Tahrir al-Sham. Ich war da auch während meiner Korrespondenz immer mal wieder in Idlib. Also da gibt es eben auch keinen funktionierenden Staat. Es ist allerdings auch so, dass ein Kollege von mir von der Neuen Zürcher Zeitung, der war jetzt vor 4-5 Tagen in Idlib in der Stadt und der sagt, dort gab es eigentlich keine Zerstörung. Und dann gibt es in Idlib, in dieser Region, keine so besonders hohen Häuser. Das ist ja das Problem in der Türkei. Das sind einfach mehrstöckige Häuser, die zusammengefallen sind. Ja, wie sagt man so schön, wie Kartenhäuser. Und das gibt's eigentlich da in der Region nicht so. Aber trotzdem geht's den Menschen schlecht, weil teilweise kommen jetzt die Hilfslieferungen eben nicht an, weil irgendwelche Straßen kaputt sind, verschüttet sind. Eine humanitäre Katastrophe auch dort. Und ist natürlich auch so, die haben da zwar auch so Strukturen, das sind die Weißhelme und die kommen zum Beispiel, wenn das Regime mit der Luftwaffe angreift und Häuser zerstört und dann Menschen geborgen werden müssen aus den Häusern, mit denen war ich auch schon mal unterwegs. Aber das ist natürlich nicht das, was wir aus Deutschland vom Technischen Hilfswerk kennen.
Du warst in Istanbul, als das Beben passiert ist. Wie hast du es in Erinnerung?
Na, ich bin morgens aufgewacht und ich bin aufgewacht, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Und zwar habe ich die vom Pfarrer der katholischen Gemeinde bekommen und der hat mir ein Foto geschickt von einer zerstörten Kathedrale und hat dann dazu geschrieben, dass da 70 Menschen oder mehr als 70 Menschen gestorben seien. Und der hat dieses Foto bekommen von katholischen Schwestern, die in der Ecke da eben bei dieser Kathedrale gelebt haben und da soziale Dienste machen. Und dann habe ich das gesehen. Dann hat er halt schweres Erdbeben, hat er dazu geschrieben. Und dann habe ich angefangen, in den sozialen Medien zu gucken. Mhm. Und dann wurde es relativ schnell klar, dass das schon ein größeres Ausmaß hat. Und da war natürlich noch nicht so ganz klar, welches Ausmaß. Das wurde ja dann wirklich erst auch im Laufe des Tages klar.
Du hast aber selbst in Istanbul keinerlei Erschütterung wahrgenommen.
Nee, das ist 1100 Kilometer von uns entfernt. Also ja. Ich hab noch gute Kontakte nach Israel und Freunde in Tel Aviv meinten, sie hätten das gespürt. Mhm. Und haben dann gleich mich angerufen oder mir Nachrichten geschickt und mich gefragt, wie es mir geht. Und ich hab gar nichts gemerkt. Also an der Levante hat man es wohl überall gespürt.
Wenn du dir jetzt aktuell ein halbwegs verlässliches Bild der Lage in den jeweiligen Erdbebengebieten machen willst, welche Nachrichtenquellen nutzt du?
Also es ist so, es gibt in der Türkei schon auch noch, sag ich mal, unabhängige Medien. Es gibt zum Beispiel Duvar English, das ist die Zeitung Duvar und die lese ich dann mal auf Englisch oder ich lese sie auch auf Türkisch. So einigermaßen verstehe ich Türkisch und dann guckt man natürlich schon in die sozialen Medien in der Türkei, das ist ganz klar.
Was ist mit den staatlichen türkischen Fernsehen?
Das habe ich mir dann natürlich auch mal angeguckt, weil es mich interessiert hat, wie die darüber berichten. Dann habe ich mich abends vor dem Fernseher gesetzt und habe zum Beispiel CNN Türk angeguckt oder Ahaber. Ja, das sind so die, hier sagt man Havus Media, das ist der Pool. Havus ist der Swimmingpool, also alle, die da drin schwimmen dürfen, die gehören dazu, mehr oder weniger. Ich sage dann auch mal Palastschreiber. Da hat man dann auf CNN Türk, das war sehr auffällig, die haben im Endeffekt die ganze Zeit Rettungsaktionen gezeigt. Also die haben die ganze Zeit gezeigt, wie Menschen rausgeholt werden. Ab einer halben Stunde vor dem möglichen Zeitpunkt, wenn die rausgeholt werden, stand dann eine Reporterin oder ein Reporter vor Ort und hat dann diese Situation beschrieben und hat dann die ganze Zeit eben von der Hoffnung erzählt und von dem Wunder. Und irgendwann kam, dann wurden die Menschen rausgeholt und dann waren natürlich alle in dem Moment sehr glücklich, das ist ja auch nachvollziehbar, das ist ja auch, also mich hat das auch mitgenommen. Ich war dann auch total emotional in dem Moment, ja, weil man fiebert da eine halbe Stunde mit. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel mir mal von BBC, die haben auch ein türkisches Programm, die haben so ein 25-minütige, ja, so eine kleine Doku gemacht, so eine Reportage. Da war kein Kommentar von einem Reporter zu hören, sondern nur die Menschen, die getroffen haben in Hatay. Mhm. Und in Hatay waren ja am Anfang überhaupt keine Hilfsorganisationen, überhaupt keine Bergungsteams. Und das war natürlich dann schon eindrucksvoll, weil es war genau das Gegenteil von dem, was man gesehen hat auf diesen regierungsnahen Sendern, wo die ganze Zeit gezeigt wird, wie Menschen gerettet werden. Mhm. Weil natürlich wurden Menschen gerettet und das war ja auch sehr wichtig, das ist ja gar keine Frage. Nur es gab eben auch ganz, ganz, ganz viele Stellen, wo keiner gerettet wurde und wo Hilfe dringend nötig gewesen wäre.
Eins noch zur Arbeit unserer deutschen Kolleginnen und Kollegen in der Türkei im Erdbebengebiet. Wie würdest du deren Arbeitsbedingungen aktuell beschreiben wollen?
Na gut, am Anfang kamen die dorthin und dann konnten die da, glaube ich, ganz vernünftig arbeiten. Ich glaube, da waren auch die Menschen erstmal froh, dass die Journalistinnen und Journalisten auch aus der ganzen Welt gekommen sind. Und dann habe ich aber, weil wir haben ja auch so verschiedene Gruppen in den sozialen Medien, wo wir uns austauschen und so weiter, dann gab es immer mehr Informationen drüber, dass auch dann mal der eine oder andere in einen Konflikt geraten ist. Man muss sich das überlegen, wenn da unter Umständen die eigenen Angehörigen irgendwo verschüttet sind und dann kommt jemand da mit dem Fernsehteam an, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dem einen oder anderen das dann nicht so angenehm ist, wenn da dann plötzlich irgendwelche Fragen gestellt werden.
Aber ansonsten konnten die deutschen Kollegen frei arbeiten. Die wurden nicht in irgendeiner Weise reglementiert von türkischen Behörden.
Also ich weiß zum Beispiel von einem Kollegen, der hat mir erzählt, dass ein Polizist ihm den Computer abgenommen hat und der war akkreditiert. Und dann hat er mit dem rumdiskutiert und hat gesagt, oder er wollte ihm den Computer abnehmen, hat er gesagt, er gibt ihn ihm nicht. Und dann wurde er festgehalten und dann kam irgendwann der Vorgesetzte von dem Polizisten und der hat dann sich den Presseausweis angeguckt und er hat ihn dann gehen lassen. Okay. Also da gab es schon auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Probleme. Aber im Großen und Ganzen konnten die schon da arbeiten. Also es ist auch so, das muss man auch sagen, hier gibt es ja ein Presseamt und wenn man mit denen in Kontakt ist und jetzt nicht irgendwie glaubt, man kann jetzt einfach in die Türkei reisen und loslegen, sondern sich bei dem Presseamt meldet und sich akkreditiert, dann kann man hier eigentlich schon vernünftig arbeiten. Nur ohne eine Akkreditierung kann es kompliziert werden. Das kann zu einer Festnahme führen in der Türkei.
Es gibt, wenn ich es richtig sehe, zwei Hauptkritikpunkte im Zusammenhang mit diesem Erdbeben und beide können Erdogan möglicherweise noch auf die Füße fallen. Punkt 1, die Rettungsmaßnahmen seien schlecht koordiniert worden und seien viel zu spät angelaufen. Ich darf ein kleines Beispiel noch bringen. Eine Kollegin von mir, eine SWR-Kollegin, ist momentan in der Türkei relativ nahe am Erdbebengebiet in der Region Diyarbakır. Und die hat erzählt, dass in ihrem Dorf mehr Menschen in der Nacht erfroren sind, im Freien, als unter den Trümmern der jeweiligen Häuser begraben wurden.
Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Staat ist nicht da. Das ist in der Türkei was ganz Fatales. Denn die türkische Gesellschaft oder ein großer Teil der türkischen Gesellschaft sieht den Staat schon so wie eine Art Vater, ja, der eigentlich auch eine Verantwortung hat für die Menschen, die in diesem Land leben. Und dann war der plötzlich nicht mehr da. Es sind ja auch Polizeistationen zusammengebrochen. Es waren ja auch Polizisten betroffen, es waren Krankenhäuser betroffen. Also plötzlich hat der Staat nicht mehr existiert. Und das ist aber das, was man braucht in so einem Moment bei so einer Katastrophe. Da muss der Staat funktionieren. Und klar, wenn er dann vor Ort zusammenbricht, dann erwartet man zumindest, dass er eben von dort kommt, wo er noch funktioniert. Das hat zu lange gedauert. Es gibt offenbar eben auch diesen Vorwurf, dass Erdogan eben eigentlich viel schneller hätte auch das Militär einsetzen können. Auch das ist anscheinend nicht passiert. Und das ärgert die Menschen unglaublich. Sie sagen halt, der Staat war nicht da und der hätte da sein müssen. Und das kann ihm tatsächlich, ja, das kann ihm Probleme machen bei irgendwelchen Wahlen.
Ja, das andere ist diese Bauamnestie aus dem Jahr 2018. Also nicht erdbebensichere Häuser wurden nachträglich genehmigt und damit nachträglich legalisiert. Wird das noch ein richtiges Problem für Erdogan?
Ja, ich glaube, es war 2019, aber ganz sicher bin ich jetzt da auch nicht. Also, es ist nicht nur das, sondern es ist auch so, es gibt ja eigentlich seit diesem Erdbeben 99 eine Erdbebensteuer und da wurde mal ausgerechnet, dass da eigentlich hätten 30 Milliarden zusammenkommen müssen und da wurde ja auch mal gefragt, was denn eigentlich mit dem Geld passiert ist. vor ein, zwei Jahren. Und dann hat er gesagt, das sei doch jetzt überhaupt nicht so wichtig, so ungefähr. Und man hätte das schon an der richtigen Stelle eingesetzt. Da hätte man natürlich entsprechende Geräte damit kaufen können, hätte auch entsprechende Teams aufbauen können, die im Falle des Falles dann eben auch ihre Arbeit machen. Da wird ihm vieles vorgeworfen aus der Opposition. Und natürlich diese Amnestien, das ist katastrophal, weil eigentlich gibt es in der Türkei auch eine entsprechende Verordnung. Mhm. Aber ja, wenn dann niemand kommt und prüft, ob so gebaut wird, wie eigentlich gebaut werden sollte, dann passiert halt Mist. Und da geht es natürlich dann oft einfach um das schnelle Geld. Und sicherlich, das sind Dinge, die ärgern die Menschen unglaublich. Also darüber wird diskutiert. Und man darf eben nicht vergessen, es gibt eben Gegenden, die sind betroffen, zum Beispiel Hatay. Da leben viele Aleviten, andere Minderheiten auch. Die haben sowieso Erdogan in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt gewählt. Der Bürgermeister dieser Stadt Hatay ist auch ein Bürgermeister der Oppositionspartei CHP. Aber es gibt eben auch Gegenden, Kahramanmaraş, Adıyaman, das sind AKP-Hochburgen gewesen. Da hat die AKP bei den letzten Wahlen richtig viele Stimmen bekommen. Mhm. Und dort ist die Wut groß. Und zum Beispiel hat ein Kollege von mir gesagt, sie haben ein Interview gemacht mit jemandem auf der Straße. Und dann standen natürlich die Leute außen rum und haben so ein bisschen zugehört. Und dann haben die Kollegen gefragt, ja, also wie sieht es der Herr denn, hat da jetzt die Regierung auch eine Verantwortung? Und dann muss der wohl gesagt haben, also man könnte jetzt auch nicht für alles die Regierung verantwortlich machen. Das war auch so ein bisschen das Narrativ, das hier erzählt wurde, dass in den regierungsnahen Medien, dass dieses Erdbeben eben so groß war, dass man da hätte machen können, was man will. Das wäre immer ein Drama gewesen. Mhm. Und daraufhin sind die Leute, die außen rum standen um diese Interviewszene, alle stinksauer geworden. Die wollten denen am liebsten an den Kragen gehen. Und da war dann offenbar Gott sei Dank die Polizei da, die diesen Herrn beschützt hat, weil sonst hätte der wohl einiges abbekommen. Also die Wut ist da sehr groß. Und diese Geschichte, dass die Regierung nichts dafür kann, ja, die lässt sich vielleicht noch jemand erzählen, der jetzt nicht betroffen ist von dem Erdbeben. Aber ich glaube, die Menschen, die dort betroffen sind, die wollen diese Geschichte, glaube ich, nicht hören.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Wenn wir auf dich, deine journalistische Vita gucken, dann können wir zunächst mal feststellen, in Erlangen geboren, in Bamberg studiert. Mit anderen Worten, es war fast sowas wie ein Naturgesetz, dann schlussendlich beim Bayerischen Rundfunk zu landen. Korrekt?
Ja, ich habe halt damals dann eine Hospitanz machen dürfen im Studio Franken des Bayerischen Rundfunks.
Nürnberg?
Genau, in Nürnberg. Und ja, und da habe ich dann habe ich dann wohl nicht alles falsch gemacht und dann durfte ich da auch noch ein bisschen länger bleiben. Ja, und irgendwann sind es
viele Jahre geworden.
23 Jahre geworden, genau.
Okay. Du bist relativ früh ins Ausland gekommen für den BR und hast auch relativ viele Stationen mitgemacht. Welches war die wichtigste?
Ja, die wichtigste, die hatten alle, waren alle auf ihre Weise wichtig und spannend. Es war einfach immer viel los. Das war mein Glück. Wenn man Journalist ist und es ist nichts los, dann ist so ein bisschen traurig. Aber es war immer was los. In Israel habe ich diesen ersten Gaza-Krieg miterleben müssen, dürfen und ja, und auch viele andere Ereignisse. Und hier in der Türkei, das war natürlich, also ich habe ja im Januar 2016 angefangen, es sind sogar jetzt 7 Jahre. Du hast ja vorhin gesagt, das sind 6 Jahre, das sind 7 Jahre. Okay. Und das war natürlich schon eine beeindruckende Zeit, weil ja, da war ja dieser Putschversuch, es wurde viel gebombt in den ersten Monaten, als ich da war. Ich kam, glaube ich, am 6. Januar an und am 11. Januar war dieses Bombenattentat auf die Deutschen am Sultan-Ahmed-Platz. Da sind gleich 11, 12 Deutsche gestorben. Und so ging es dann die ganze Zeit bis zu diesem Putschversuch und dann nach dem Putschversuch diese harten Repressionen. Dann wurden Mischale Tolu und Deniz Yücel eingesperrt und Peter Steudner. Eine Phase, in der wir anderen Journalisten hier auch alle nicht so richtig gewusst haben, wie geht es weiter mit uns hier. Wo dann auch mal mein 15-jähriger Sohn damals, erinnere ich mich noch, beim Abendessen mich gefragt hat, Papa, wann kommen die eigentlich und holen dann dich ab? Das waren interessante Eindrücke. Ja, und dann eben dieses Referendum auch, so dass Erdogan noch mehr Macht bei sich konzentrieren konnte. Die Wahlen dann 2018, seine Militäroffensiven, das waren schon alles bleibende Eindrücke. Klar, ich meine, ich war 2003, war ich für die ARD im Nordirak und habe da über diesen Krieg berichtet. Und dann sind wir da, nachdem dann mehr oder weniger die Saddam-Truppen besiegt waren, waren die Amerikaner dann im Nordirak unterwegs oder im ganzen Irak unterwegs und haben die Massenvernichtungswaffen gesucht und keine gefunden. Das war schon auch eindrucksvoll, weil das war genau diese Phase. Und da habe ich auch mir das erste Mal gedacht, meine Güte, was passiert eigentlich auf dieser Welt? Ja,
das wird ja auch in die Geschichte eingehen. Paul damals vor dem UN-Sicherheitsrat, der Irak im Besitz von Massenvernichtungswaffen und Saddam Hussein ist sozusagen der Drahtzieher des internationalen Terrorismus. Und nichts davon hat in dieser Form gestimmt. Wenn ich trotzdem noch mal kurz auf Israel kommen darf. Also du warst in den Jahren 2006 bis 2011 Korrespondent für die ARD in Tel Aviv. Was vor allem ist dir da, abgesehen von Gaza und dem Gaza-Krieg, in Erinnerung geblieben?
Also ich muss erst mal sagen, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, auch in den Jahren danach, das liegt natürlich einfach auch an den Ereignissen dort und vielleicht auch so ein bisschen an der Berichterstattung. Wir konzentrieren uns in Deutschland, sowohl der Journalismus, aber auch die Gesellschaft, schon immer sehr auf den Konflikt. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Bei dem Konflikt, sag ich mal so, klar, die Siedler, die dort unterwegs sind und immer mehr Gebiete von den Palästinensern klauen, rauben, das ist alles nicht in Ordnung. Aber der Konflikt hat auch zwei Seiten. Und was mich aber immer eigentlich fasziniert hat, ist dann sowohl in den Palästinensergebieten, aber auch in Israel, waren die Geschichten, Erfolgsgeschichten von ganz normalen Menschen, die irgendwelche Palästinenser, die ein Business gemacht haben und damit erfolgreich waren und dann trotz dieser ganzen schlimmen Situation eigentlich auch, wenn man sie gefragt hat, ein ganz glückliches Leben geführt haben. Und in Israel auch, wir gucken immer auf den Krieg, aber dort wird unglaublich viel Hightech produziert und auch im Bereich Medizin passiert da so viel. Und das waren dann immer so die Alltagsgeschichten und auch teilweise Geschichten, die man dann journalistisch umgesetzt haben, die eigentlich faszinierend waren und auch unter die Haut gegangen sind. Ich bin damals, als dieser erste Gaza-Krieg stattfand, bin ich dann damals, weil man kam von Israel gar nicht in den Gazastreifen rein. Und ich bin dann nach Ägypten gereist und durch die ganze Sinai durch die ganze Wüste durch und dann von unten in den Gazastreifen konnte man dann einreisen. Und dann war ich im Gazastreifen und habe von dort berichtet, als eben noch die Israelis angegriffen haben und konnte von dort über das Leid der Menschen im Gazastreifen berichten. Das war natürlich auch beeindruckend. Und die Bedingungen dort sind natürlich katastrophal. Ja, also wenn man sich dann überlegt, was es in Israel für Krankenhäuser gibt und wie man dort medizinisch versorgt wird auf der einen Seite und dann ist man im Gazastreifen. Das ist natürlich fatal, das dann zu sehen. Ja, und wenn man dann darüber berichten kann, dann weiß man eben auch jetzt, war es gut, dass man das so berichtet hat. Aber man, das, was ich einfach sagen wollte jetzt, ist, dass man eben, dass das Bild manchmal schon sehr klein ist und dass es oft auch eigentlich unsere Aufgabe ist als Journalist, das so ein bisschen zu weiten, damit die Menschen mehr erfahren aus diesen Ländern.
Bedeutet aber natürlich auch im Umkehrschluss, dass der Mensch eigentlich ein Leben im permanenten Ausnahmezustand nicht aushalten kann, dass er auch in diesem Ausnahmezustand sowas wie Normalität braucht.
Ja, und es gibt auch nicht den, also das ist einfach ein Trugschluss. Wir haben den Eindruck, weil immer wenn es einen Konflikt gibt oder immer wenn es kracht, sage ich jetzt mal salopp, dann gucken wir hin. Und dann haben wir irgendwann den Eindruck, da ist ja immer Ausnahmezustand. Mhm. Da ist aber nicht immer Ausnahmezustand. Sondern wenn es nicht kracht, dann führen die eigentlich alle ein relativ vernünftiges Leben.
Natürlich, und kommen auch miteinander klar.
Und kommen auch, ja gut, also man muss sich überlegen, es ist schon grotesk teilweise. Ja, diese Siedler nehmen da Gebiete ein. Nicht rechtens. Manche sprechen dann auch von einem, ja, von, das ist völkerrechtswidrig, das ist schon klar. Aber dann, wenn sie die Gebiete eingenommen haben, dann kommen Bauunternehmen mit Palästinensern und bauen die Häuser. Und verdienen dann so ihr Geld. Und ich habe diese Palästinenser dann, ich war mal auf so einer Baustelle und habe die gefragt, wie könnt ihr das machen? Und dann sagen die, also meine Güte, wir müssen ja auch überleben. Wir haben Kinder, wir haben eine Familie, wir müssen überleben. Und dann habe ich sie gefragt, und habt ihr dann in eurer Gesellschaft, wenn ihr erzählt, was ihr jetzt da beruflich macht, habt ihr dann ein Problem? Sagt er, nee, das ist schon in Ordnung. Also das Problem ist halt, das liegt auf der Hand. Man muss den Menschen eine Perspektive geben, insbesondere den jungen Menschen. Die müssen studieren können, die müssen einen Job machen können. Mhm. Und es muss auch irgendwie eine staatliche Institution geben, die für Sicherheit sorgt. Und dann haben die eine Perspektive und dann werden sie auch nicht radikal. Und da gibt's Versäumnisse leider.
Aber dieser Grundkonflikt in dieser Region, also sprich auch die Frage nach einem Palästinenserstaat. Die Diskussion wird seit Jahren und Jahrzehnten geführt und es werden Vorschläge gemacht und keiner dieser Vorschläge wird dann schlussendlich umgesetzt. Hast du eine möglicherweise auch sehr simple und einfache Idee, wie man diesen Konflikt dauerhaft befrieden kann?
Ja, das gefällt jetzt niemand, wenn ich das sag. Aber im Endeffekt, also diese Zwei-Staaten-Lösung, natürlich muss die immer wieder gefördert werden. Und die wird ja auch immer wieder gefordert von der EU, von Deutschland, von den USA. Aber das sind da keine zwei Staaten.
Es werden auch keine zwei.
Und es werden auch keine zwei Staaten. Und die Frage ist natürlich dann, was kommt dann? Was passiert als nächstes? Es gibt ja andere Länder, oft hinken dann Vergleiche, aber zum Beispiel in Südafrika, da hat man dann auch irgendwann eine Lösung gefunden. Ja, da haben dann, die Menschen müssen halt dann irgendwann mal zusammenleben und versuchen, einen gemeinsamen Staat aufzubauen. Ich sehe diese Zwei-Staaten-Lösung leider nicht. Ich würde mir sie wünschen, das ist gar keine Frage, aber dafür muss es dann eben auch zwei Seiten geben, die da wirklich Interesse daran haben. Und ich habe weder den Eindruck, dass es auf der israelischen Seite noch auf der palästinensischen Seite eigentlich im Moment Mehrheiten gibt dafür.
Aber wenn es bei diesem einen Staat bleiben sollte, das ist natürlich logischerweise der Staat Israel, dann müssen doch, wenn es funktionieren soll, die Israelis die Palästinenser schon ein bisschen anders behandeln, als sie das tun.
Behandeln ist eins. Um was geht's denn? Eigentlich müssten sie dann eben alle gemeinsam am Schluss wählen können, eine Regierung wählen können. Und das ist natürlich die Krux an der Sache, weil dann ist eben die Frage, welche Bevölkerungsgruppe hat die Mehrheit und wer kontrolliert dieses Land? Und das ist kompliziert. Also wir haben ja so eine ähnliche Situation zum Beispiel auch auf Zypern. Mhm. Ja, das ist ja auch so. Da gibt's die Griechen und die Türken. Eigentlich sind's alle Zyprioten. Die wollten auch mal zusammen einen Staat gründen und dann kam irgendwann der griechische Nationalismus und hat alles kaputt gemacht. Mhm. Die Zeit wird dann zeigen, wo es lang geht. Sicherlich müssen die Israelis die Palästinenser anders behandeln. Man kann aber auch genau andersrum sagen, die Palästinenser müssen halt auch irgendwann mal aufhören, die Israelis anzugreifen, vom Gazastreifen aus oder mit Terroranschlägen. Ja, also das ist so, es dreht sich einfach leider im Kreis.
Ja, wenn wir nochmal in die Türkei gehen, du hast dich insofern intensiv nochmal zusätzlich mit der Figur des türkischen Präsidenten Erdogan beschäftigt, als, ich glaube, im April ein Buch von dir rauskommen soll mit dem Titel Der Allmächtige und dann kommt ein Fragezeichen. Soweit korrekt?
Richtig.
Ist der Zeitpunkt klug gewählt, wenn Stand jetzt immer noch Mitte Mai möglicherweise gewählt wird und jetzt auch noch mit diesem Erdbeben, das man ja auch nicht irgendwie außen vor lassen kann?
Naja gut, also die Idee war ja, also ich habe jetzt erstmal, hatte ich die Zeit, weil ich ja seit dem 31.12. nicht mehr im Studio bin. Ich habe jetzt noch ein Projekt hier in der Türkei, einen längeren Film, den ich mache. Das wird aber erst im März und im April passieren. Und die Idee war eben sozusagen ein Buch zu schreiben, auch mit Blick auf die kommende Wahl. Also zum einen erzähle ich in dem Buch, schildere Erlebnisse, die ich hatte als Journalist. Und es geht eben so, sag ich mal, um diese ganzen Problemthemen, die es hier so gibt. Also Erdogans Verhältnis zur NATO, Erdogans Verhältnis zu Griechenland, die Zypernfrage, der Streit um Gas im Mittelmeer. Dann geht es zum Beispiel auch um Osman Kavala, der immer noch im Gefängnis hier sitzt, dieser Kulturförderer, wo sich jeder fragt, was das eigentlich soll. Es geht auch darum, wie mit ausländischen Journalisten hier umgegangen wird. Also da gab es ja eben diese ganzen Vorfälle in der Vergangenheit mit der Pressekarte. Man hat uns immer die Pressekarte nicht gegeben und hat uns warten lassen und so. Es waren eben Methoden, um uns so ein bisschen zu zeigen, wir haben euch in der Hand.
Wie nah bist du denn der Figur und der Person Erdogan gekommen in diesen Jahren in der Türkei?
Na, es gab schon so ein, zwei, drei, vier Gelegenheiten, Pressekonferenzen, wo ich ihn treffen konnte. So eine Szene beschreibe ich auch gleich am Anfang des Buches. Nehme ich mal ein bisschen was vorweg. War eine ganz spannende Geschichte für mich, als ich das erste Mal ihn getroffen habe. Es war eine Pressekonferenz, da saßen wir alle in so einem Saal und haben auf ihn gewartet. Und dann kam er rein mit seiner Entourage und dann hat er jeden Einzelnen begrüßt. Mhm. Und er hat jedem die Hand gegeben. Und er hatte rechts einen Kameramann und links einen Fotografen. Und dann hat er so einen Trick. Und zwar, wenn man sich die Hand gibt normalerweise, dann hält man ja natürliche Distanz, sag ich mal. Mhm. Und du streckst die Hand aus. Und wenn du jetzt die Hand aber nicht ausstreckst, sondern einfach nur anwinkelst, dann muss sich der andere ein wenig nach vorne beugen, außer er rutscht ganz nah an dich ran. Das heißt, alle diese Journalisten haben sich ein wenig verbeugt und danach gab es dann die entsprechenden Fotos.
Also von dir gibt es dieses Foto mit ihm auch.
Natürlich bin ich auch drauf reingefallen, weil ich... In dem Moment ist man ja erstmal überwältigt und dass man jetzt da so einen Präsidenten trifft und so und denkt da auch nicht dran. Und ja, und dann habe ich mich auch so ein bisschen nach vorne gebeugt.
Wie würdest du mit zwei, drei Sätzen diesen Erdogan beschreiben und charakterisieren? Was fällt dir da als erstes ein?
Naja gut, er ist ein brillanter Redner. Er ist auf seine Weise schon charismatisch. Also seine ganze Mimik und Gestik, ja, die hat er, glaube ich, seit er sich so im Laufe der Zeit einfach angeeignet, die soll schon zu dem Amt passen. Ja, also er versucht, was auszustrahlen, dass eben alle Respekt haben. Ja, so habe ich ihn wahrgenommen, so habe ich ihn erlebt. Aber wenn der jetzt da ausländische Journalisten empfängt, dann ist er natürlich trotzdem freundlich und lächelt und sagt auch ein paar freundliche Worte.
Welche Rolle spielt die Familie, welche Rolle spielt die Frau und welche Rolle spielen die Kinder von Erdogan?
Also, das ist schwer zu sagen. Er kümmert sich um seine Kinder, er versucht, die in den entsprechenden Positionen unterzubringen. Zum Beispiel seinen Schwiegersohn hat er zum Finanzminister gemacht. Der andere Schwiegersohn hat die türkische Kampfdrohne entwickelt. Man sieht bei allen möglichen Veranstaltungen einen seiner beiden Söhne auch immer wieder mit im Bild. Der soll offenbar da auch immer wieder eine Rolle spielen. Die eine Tochter war auch die Chefin von einer wichtigen Stiftung. Also er kümmert sich schon um die. Aber ich glaube, das Ganze hat auch Grenzen. Also das ist jetzt nicht wie im Osmanischen Reich, sage ich mal. Mhm. Ja.
Wenn wir auf diese Wahl gucken, müssen wir zwangsläufig, weil es um die Zukunft geht, auch wieder ein bisschen jedenfalls spekulieren. Also egal, ob die Geschichte jetzt am 14. Mai stattfindet oder ob sie für welchen Zeitraum auch immer nach hinten geschoben wird. Was spricht für Erdogan? Der Umstand, dass es keinen Herausforderer gibt, keinen namentlich bekannten Herausforderer und dass man möglicherweise in einer Krisen- und Kriegssituation den Staatschef nicht auswechselt?
Also, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit A, die Wahl findet statt am 14. Mai. Da glaube ich, da muss man jetzt auch natürlich mal die nächsten Umfragen abwarten. Dann könnte es natürlich sein, dass jetzt aufgrund dieses Erdbebens und weil eben viele da so sauer sind, dass er dann eine krachende Niederlage erfährt. Wenn dieses Erdbeben nicht stattgefunden hätte, dann sind wir im Moment alle davon ausgegangen, dass der Kandidat der Opposition Kılıçdaroğlu heißt. Und wenn dieses Erdbeben nicht stattgefunden hätte, dann glaube ich, hätte Erdogan zumindest die Präsidentschaftswahlen gewonnen gegen Kılıçdaroğlu. Der Kılıçdaroğlu ist ein netter Mann und hat auch sein Charisma, aber er ist Alevit, er ist kein Sunnit, das heißt, er gehört zu einer Minderheit. Und er, glaube ich, verkörpert auch nicht das, was die Mehrheit der Türken sich unter einem politischen Führer vorstellen. Die Türken wollen, glaube ich, schon jemanden, der nach außen hin Stärke zeigt. Mhm. Der auch zum Beispiel auf dem internationalen Podium anderen wichtigen Staatsführern unter Umständen die Stirn bietet. Der nicht klein beigibt. Der in Konflikten, jetzt zum Beispiel wie bei diesem Konflikt um den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, den Schweden zeigt, wo der Hammer hängt. Das wünschen sich die Türken schon. Man darf eins nicht vergessen, in der Türkei ist der Nationalismus eine ganz wichtige Ideologie. Und es ist nicht nur so, dass hier die Rechten nationalistisch sind, sondern von ganz links bis ganz rechts ist eigentlich das ganze Volk auf seine Art und Weise nationalistisch. Und dazu gehört eben auch, dass man eine Stärke zeigt den anderen gegenüber. Und das, glaube ich, hätte der Kılıçdaroğlu, das kann der nicht vermitteln. Und deswegen, glaube ich, hätte der Erdogan die Präsidentschaftswahlen gewonnen und bei den Parlamentswahlen hätte er, glaube ich, verloren.
Ist denn der Bürgermeister von Istanbul, der ja mal als Hoffnungsträger gehandelt wurde, komplett aus dem Spiel?
Naja gut, ich meine, das liegt ja auf der Hand jetzt. Im Gericht ist das Urteil gefällt worden und es droht jetzt das Politikverbot und eine Haftstrafe eher nicht, aber das Politikverbot. Und ich sage mal so, wenn sie den jetzt aufstellen würden als Kandidaten, dann würde wahrscheinlich ganz schnell das nächsthöhere Gericht eben entscheiden, dass ein Politikverbot kommt und dann wäre es natürlich chaotisch, weil dann würde eben diese Opposition ohne Kandidaten dastehen.
Spielt denn der Ukraine-Krieg für die Wahl in der Türkei eine Rolle, auch vor dem Hintergrund, dass Erdogan und Putin ja zumindest zeitweise miteinander reden, auch vor dem Hintergrund, dass die Türkei möglicherweise die letzte Zufluchtsregion ist für russische Oligarchen?
Also, ich sage mal so, das spielt insofern eine Rolle. Der Erdogan und der Putin haben inzwischen ein sehr, sehr gutes Kooperationskonfliktverhältnis, wie jemand von der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik mal gesagt hat, der Dr. Stefan Meister. Die können einfach sehr gut miteinander. Und ich glaube auch, dass Putin ein großes Interesse daran hat, dass Erdogan wiedergewählt wird.
Das ist sein letzter Kontakt zum Rest der Welt.
Richtig, und er kann eben auch über die Türkei Handel betreiben mit dem Rest der Welt, ja, weil die Türkei Russland nicht sanktioniert. Das heißt, da ist so eine gegenseitige Abhängigkeit entstanden, aber auch so ein Win-Win-System. Ja. Und ich glaube, also Putin, es gibt eben diese Gerüchte, dass zum Beispiel jetzt die Gaskosten für 2023 gestundet werden bis ins nächste Jahr. Es ist auch so, dass die Türkei aus Russland das Öl wesentlich billiger kaufen kann als andere Länder. So, und vor kurzem habe ich mal mit so einem EU-Diplomaten gesprochen und der hat dann zu mir gesagt, hier haben 600 Firmen aufgemacht seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Es gibt 600.000 Russen inzwischen in der Türkei. Das ist natürlich schon, das sind alles Faktoren, die kommen da zusammen und die haben natürlich auch für die Wahl spielen die eine Rolle, aber jetzt nicht in der öffentlichen Debatte.
Ja, aber ist das genau möglicherweise dann doch für Erdogan im Hinblick auf Putin ein Problem, dass es viele junge Männer gegeben hat in der Vergangenheit, die aus Russland in die Türkei gekommen sind, weil sie in diesen Krieg nicht rein wollten und auch viele gut ausgebildeten IT-Leute beispielsweise das Land verlassen haben und in der Türkei aufgeschlagen sind?
Ja, Erdogan, da ist er extrem geschickt. Ja. Also er liefert ja zum Beispiel auch Kampfdrohnen an die Ukraine. Er liefert auch gepanzerte Militärfahrzeuge an die Ukraine. Also der schafft es da irgendwie so eine Balance reinzubringen zwischen diesen beiden Ländern. Und diese ganzen jungen Männer, die da, das war ja dann vor allem im Herbst, als diese Teilmobilmachung stattfand in Russland, dann hierher kam, das hat zu keiner Diskussion geführt zwischen Putin und Erdogan. Überhaupt nicht. Die sind ja inzwischen auch, viele sind von denen wieder zurück nach Moskau gegangen, weil sie gar nicht einberufen wurden. Ja, da kamen ja einfach auch viele, die gesagt haben, jetzt gehe ich mal lieber schnell, bevor der Einberufungsbefehl kommt. Und dann haben sie festgestellt, es kam gar keiner. Und da haben wir auch zum Beispiel einen porträtiert, der kam dann hierher und wollte die Familie herbringen und so und dann Homeoffice machen von hier aus und dann hat das alles nicht funktioniert und jetzt ist er wieder nach Hause. Nee, also Erdogan und Putin, die haben eigentlich ein sehr vernünftiges Verhältnis inzwischen. Der Westen guckt natürlich da mit Argusaugen drauf und für Putin, also es gibt keine Äußerung zu dem Thema, dass Erdogan jetzt den Schweden- und Finnland-NATO-Beitritt ständig blockiert, inwieweit das vielleicht mit Putin sogar abgesprochen ist, aber gefallen tut es ihm hundertprozentig. Mhm. Ja, das sind natürlich alles Faktoren, wo man davon ausgehen muss, dass dieses Verhältnis im Moment sehr gut funktioniert und auch weiter funktionieren wird.
Wir werden sehen, wie es in der Türkei weitergeht, ob Erdogan dann irgendwann bei der Wahl oder nach der Wahl Präsident bleiben wird. Wie sieht deine ganz persönliche Zukunft aus?
Ich bin jetzt erst noch mal hier. Ich mache jetzt noch ein Projekt. Das ist so ein bisschen ein investigatives Projekt. Das ist ein Film von Bayerischen Rundfunk. Und deswegen kann ich jetzt noch bis Ende Juni hier bleiben. Vor allem aber auch, weil mein Sohn jetzt hoffentlich Abitur macht an der Deutschen Schule Istanbul in diesem Frühjahr. Das ist auch ein Grund, warum ich noch hier sein darf. Da bin ich auch dem Bayerischen Rundfunk sehr dankbar, dass sie mir da noch ein paar Monate gegeben haben. Und dann müssen wir mal gucken, was der BR mit mir vorhat. Bisher haben wir da uns noch nicht einigen können auf irgendwelche neuen Aufgaben. Aber
ihr habt ja noch ein bisschen Zeit.
Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, genau.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch und dir alles Gute.
Vielen Dank für die angenehmen Fragen, lieber Wolfgang.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!